Moin moin und herzlich willkommen zum Podcast Wer verdient was? Ja, der Einkommens- und Vermögensanalyse-Podcast, kurz und knapp. In diesem Podcast analysieren wir das Vermögen von Persönlichkeiten wie dem Papst, Frau Dr. Merkel, dem Präsidenten, prominenten Schauspielern, Sportlern und YouTubern. Das Ganze nicht anhand von Schätzungen wie bei anderen Plattformen, sondern durch Drittdatenanalysen vom Tools, zum Beispiel um Social Media auszuwerten, Traffic auf Merch-Shops zu identifizieren, durch Fake-Kooperationsanfragen, Bundesanzeiger-Veröffentlichungen und meine natürlich Top-Secrets. In den Shownotes findest du einen Link zum Google Sheet. Hier kannst du die nächste Podcast-Folge mitbestimmen. Ich freue mich natürlich über dein Vote und auf eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder gegebenenfalls alternativ eine Verlinkung von diesem Podcast in deiner Buddy-WhatsApp-Gruppe. Meine Reputation findest du wie immer in den Shownotes. Let's go mit der Folge. Und zwar haben wir diesmal Frank Thelen. Ja, eine sehr interessante Folge, hat extrem lange gedauert, das Ganze auszuwerten. Wir kommen erst zum Prolog, danach zum Vermögen und auch noch ein paar Thesen von mir. Aber fangen wir an mit dem Prolog. Also, Frank Thelen ist 45 Jahre alt, wurde geboren am 10. Oktober 1975 in Bonn. Künstlername habe ich ihn, bin dann Skateboard-Tech-Investor, sage ich auch nochmal ein bisschen was dazu, naja. Marke oder Firma Freigeist Capital bezeichnet sich selber als Unternehmer, Investor und ich habe mal geschrieben Blender Fragezeichen. Branche Tech und Food Bereich, auch wenn er primär sich als Tech Investor sieht, werde ich gleich nochmal attestieren, dass er eigentlich ein Food Investor ist. Ja, Pri-Reichtum. Seine Ausbildung hat er an der Realschule gemacht. Er bezeichnet sich ja auch selber immer nur als Realschüler. Da muss ich immer fairerweise sagen, da gibt es den Sven Schmidt vom Maschinensucher und Stammgast im Podcast von OMR, der ihn immer als Realschüler bezeichnet, das diskriminiert. Das finde ich total unmöglich, denn Realschule, wie gesagt, ist ein ganz normaler Bildungszweig. Und finde ich ein bisschen fragwürdig, sowas in Frage zu stellen. Auf jeden Fall bezeichnet er sich selber als Skater, hat ein Informatikstudium an der Hochschule Bonn Rhein-Sieg abgebrochen, war auch politisch tätig, nämlich Thelen war bis April 2017 Mitglied der CDU, ist verheiratet mit seiner Frau und die ist Doktorin für Kieferorthopädie. Religion ist unbekannt, aber als rationaler Kapitalist schätze ich mal, dass er Atheist ist. Ja, paar Thesen, was ich gut und schlecht finde. Extrem gut finde ich, dass er seine Media-Reichweite, den Kundenzugang, den er hat, nutzt, um immer wieder trojanische Pferde zu nutzen oder zu integrieren, um auf den Technologierückstand innerhalb von Europa hinzuweisen. Das gefällt mir extrem gut. Das heißt, er nutzt seine Persönlichkeit und seine TV-Bekanntheit auch nicht nur, um seine eigenen monetären Ziele zu erreichen, sondern immer wieder auch, um den Technologierückstand in Europa zu forcieren. Da muss man fairerweise sagen, das ist halt so, die bekannten GAFA-Unternehmen, also Google, Amazon, Facebook und Apple, haben letztes Jahr mehr Marktkapitalisierungswerterhöhung, also wirklich Erhöhung letztes Jahr, mehr gehabt als der gesamte DAX. Index, also die 30 wertvollsten DAX-Unternehmen Deutschlands. Das ist sehr, sehr schlecht, wenn man das im Verhältnis sieht. Und darauf weist er immer wieder hin. Ja, 2012 bekam Thelen von Bundeskanzlerin Angela Merkel den Innovate for Society Award überreicht, der von Microsoft für Du vergeben wurde. Du ist ein Startup von ihm. Im April 2019 kritisierte die Rheinische Post, dass Thelen sein politisches Engagement zur Verfolgung eigener Interesse ausnutze, da in das Innovation Council der Bundesregierung gleich zwei Gründer von Startups beteiligt sind, die dort berufen wurden. Thelen erklärte, dass diese innerhalb oder deshalb in den Beirat berufen worden wären, da er keine andere Person kenne, die den Thema Blockchain und Flugtaxis entsprechend kompetent vertreten könne. Das lasse ich mal so hinstehen. Und dann die große Frage, ist er überhaupt ein Tech-Investor oder ist er ein Food-Investor oder ist er einfach nur ein extrem guter Media-Equity-Dealer? Das erkläre ich gleich nochmal. Gut, also ich habe Social Blade genommen, um seine LinkedIn-Profile auszuwerten, Facebook, Twitter etc. Seine Firmen angeguckt im Bundesanzeiger, jede Firma analysiert, seine Buchverkäufe getrackt und so weiter. Also eine etwas längere Folge, aber wir starten. Also auf YouTube hat er 16.600 Follower, 273.000 Views innerhalb von 30 Tagen, wird wahrscheinlich ein CPM sein von 0,5 US-Dollar, also mal Faktor 273, macht monatliche Einnahmen von 136,50 € für seinen YouTube-Kanal, also sagen wir mal 1.500 € im Jahr, was relativ wenig ist für einen YouTube-Kanal mit der Markenbekanntheit. Dann Instagram, da hat er 154.962 Follower, eine Interaktionsrate recht schlecht von 0,2% bei einem CPM von maximal 10 €, den er wahrscheinlich auch bekommt, sind bei 100 Deals, die er, wenn er die im Jahr machen würde, 154.000 € im Jahr, die er mindestens mit Instagram verdienen müsste. Übrigens kurzer Hinweis, fast nichts bei ihm bei Instagram ist als Kooperation, Sponsoring oder sowas betitelt. Da würde ich mal ein großes Fragezeichen machen. Dann auf LinkedIn hat er eine Spitzenplattform geschaffen mit 328.000 Followern. Natürlich sehr spitz positioniert. Deswegen gebe ich ihm da ein TKP von 15 €. Wenn er hier einen Deal pro Woche machen würde, was er über LinkedIn als sponsert markieren würde, wären wir bei 270.600 im Jahr, was er allein durch LinkedIn-Werbung verdienen würde. Twitter ist er auch recht aktiv, hier hat er 48.000 Follower, da rechne ich aber gar keinen Deal. Es gibt aber ein paar Sponsoren und da mache ich auch mal ein Fragezeichen, weil das kann ich nicht durch Dokumente beweisen. Es gibt auf jeden Fall Hinweis zum goldenen Hirsch, dass er da als Testimonial oder als Markenpersönlichkeit agiert, aber es gibt auch Thesen, dass er früher mal für Tesla oder Amazon als Influencer agierte. Tesla mache ich auch mal ein Fragezeichen dran, wie gesagt, ich kann das nur als These hier reinbringen. Er wurde mal auf Instagram gefragt, weil er recht viel über Tesla gepostet hat, aber auch schon seit Jahren fairerweise in Tesla fährt. Und das auch total zu seiner Personenmarke passt, zum Branding. Gleichwohl, wie gesagt, hat er halt auf Instagram einen Follower geantwortet, dass es hier keine Sponsorenverträge gibt. Das würde ich jetzt aber, wie gesagt, mal ein Fragezeichen machen, weil wenn er da kein Geld für bekommt, obwohl er so viel für Tesla postet und die Firma in den Himmel lobt und sein Auto zeigt und sich mit Elon Musk trifft, dann würde ich da schon mal, wie gesagt, ein Fragezeichen machen. Dann seine Investorentätigkeit machen wir gleich nochmal separat. Dann Höhle der Löwen. Was verdient man da? Da haben wir jetzt attestiert 5.000 € pro Drehtag. Das ist so die übliche Gage. Bei 17 Drehtagen, die eine Staffel hat, sind das eine Entschädigung von 85.000 €, die mit Sicherheit nicht mehr die Kosten decken. Denn, wie gesagt, ich weiß es von Maschmeyer, der auch mal in einem Startup beteiligt war, das ich beraten habe. Der hat natürlich dann auch Vertriebsleute, eine Assistentin, einen PR-Berater und die kosten natürlich auch alle Geld. Dann eine ganz spannende Geschichte, wo ich jetzt mal was Kontroverses sagen werde, nämlich Frank Thelen ist auch als Speaker tätig. Das heißt, er wird gebucht, um auf Konferenzen oder Firmenfeiern oder was weiß ich, wie gesagt, eine Keynote oder einen Vortrag zu halten, meistens eine halbe Stunde bis Stunde. Und ich habe einfach mal mit einem Firmenaccount eine Speaker-Anfrage gemacht und habe halt erfahren von seiner Assistentin, dass er 30.000 € pro Auftritt nimmt. Wären das 55 Auftritte pro Jahr, die er machen würde, natürlich jetzt auch viel digital, dann wären das 1,65 Millionen € Einnahmen für Frank Thelen nur durch sein Speaker-Geschäft. So, und das ist auch das, was ich ankreiden muss oder kontrovers behandeln will. Denn nehmen wir mal an, als Investor hat er einen Fonds von 10 Millionen Euro. Da gibt es natürlich einen Carry, also auch eine Gewinnbeteiligung und auch eine Marge, die du als Fondsführer halt selber bekommst für dein Management, also als Management-Fee. Aber wenn du jetzt sagst, du machst Tickets oder wie nennt man das, ein Pitch, dass du zwischen 100.000 und sagen wir 500.000 Euro investierst, dann kannst du bei 10 Millionen Euro Fondsvermögen ja nur in x Startups investieren. Und meistens gehen 9 von 10 irgendwann insolvent. Da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Und eine ist erfolgreich und muss halt die anderen 9 wieder mehr als refinanzieren, damit du mit deinem Fonds halt Profit erwirtschaftest. Das muss ich jetzt aber mal kontrovers halt sagen, weil er stellt sich in den Medien immer als Tech-Investor dar. Wir werden aber sehen, dass viele seiner Exits im Food-Bereich liegen und er sozusagen, ich will es mal so formulieren, er steht in der Öffentlichkeit und er investiert oder hat primär in Food-Startups investiert, die auch viele davon erfolgreich wurden, hatte durch Secondaries, also wenn du früh dran beteiligt bist, dann müsstest du in Folgefinanzierung in der Series A, B, C theoretisch mehr Anteile kaufen, um deine Anteile bisher nicht zu verwässern. Das heißt, viele Business Angel oder Frühphasen Investoren, Pre-Seed Investoren, die verkaufen ihre Anteile halt wieder bei späteren Finanzierungsrunden. Und das nennt man Secondaries. Und da sieht man recht stark, dass Frank Thelen eine Menge Geld mit Food-Startups investiert hat, verdient hat, die er dann dieses Vermögen in Tech-Investments investiert. Und deswegen will ich mal auch ein Fragezeichen machen, weil ja, er, der selbsternannte Tech-Investor ist es. Bisher haben die Tech-Investments aber relativ wenig Anteil am Profit seines Fonds erwirtschaftet, sondern er nutzt sozusagen seine Tech-Investments, um sich als Tech-Investor betiteln zu können, obwohl er sein Geld mit Food-Startups verdient hat, um dann aber 30.000 Euro pro Auftritt als Tech-Speaker oder Tech-Investor aufzurufen, mit denen er dann ungefähr 1,5 Millionen Euro pro Jahr verdient, was deutlich mehr ist als der Profit aus seinem Investorfonds, von dem er ja auch nur einen prozentualen Anteil bekommt, weil er ja nicht alleiniger Inhaber dieses Fonds ist, sondern auch noch Co-Geschäftsführerin und Co-Gesellschafter hat. Deswegen meine These, Frank Thelen ist kein Mega-Investor, er ist ein sehr guter Investor, aber mit Sicherheit keiner der führenden Tech-Investoren, sondern Frank Thelen ist für mich der Inbegriff eines besseren ProSiebenSat.1 Media Equity Deals. Was ist das? ProSiebenSat.1 waren die ersten, die erkannt haben, dass sie zwei Optionen haben. Option 1 ist, ich verkaufe 30 Sekunden Werbespots und bekomme dafür 1 Million Euro. Oder ich investiere in Startups mit generischen Domains, sowas wie Fahrrad.de oder Flaconi.de. Und anstatt mich mit Eigenkapital zu beteiligen an den Startups, gebe ich sozusagen meinen Kundenzugang, meine eigene Reichweite weiter. Das nennt man dann sozusagen Media Equity Deal. Das heißt, es fließt kein Geld, sondern das Startup bekommt für die Anteile an ProSiebenSat.1 Werbevolumen oder ein Werbebudget, zum Beispiel 500.000 Euro. Und so macht es Frank Thelen eigentlich auch. Denn er investiert in Food-Startups, dann mit seinem Namen wird geworben, dann erhöht sich die Marktkapitalisierung seines Startups und in späteren Finanzierungsrunden verkauft er seine Anteile in Secondaries und durch seine Marke wird halt das Unternehmen schneller profitabel und hat mehr Kunden. Und dieses Geld nutzt er dann, um in Tech-Investment zu investieren und dann halt, wie gesagt, pro Auftritt 30.000 Euro zu nehmen und somit mehr Profit zu erwirtschaften durch seine Mediamarke als durch seine realen Investments. Das Ganze sieht man auch an seinen Büchern. Sein zweites Buch 10x DNA hat 861 Bewertungen, geschätzte 60.000 Stück wurden verkauft. Gibt eine Autorentantieme meistens von 5 Euro, ist also ein Faktor von 60.000, also absoluter Wert 300.000. Er ist aber Co-Autor, wahrscheinlich nicht 50-50, sondern 70-30, deswegen wird er mit dem Buch ungefähr 210.000 Euro verdient haben. Dann sein erstes Buch Startup DNA, das war noch im Eigenverlag, 100.000 Stück waren Erstauflage. Da hat er auch seine Media genutzt und hat selber den Rewe-Chef zum Beispiel selber persönlich angerufen, damit die gelistet werden. Auch sehr krass. Auch hier, wenn ich die gleiche These nehme zur Berechnung 5 Euro und Faktor 100.000, ergibt sich ein Reinerlös von 500.000 Euro, da er bei dem Buch noch keinen Co-Autor hatte. Ja, dann hat er drei Firmen, nämlich die Freigeist Capital GmbH. Hier schätze ich mal, dass er ein Geschäftsführergehalt von 20.000 Euro bekommt. Dann hat er eine zweite Firma, das ist die Frank Thelen Media GmbH. Die hat noch keinen Eintrag im Bundesanzeiger, deswegen würde ich mal attestieren, dass diese neu gegründet ist. Und zwar laufen da seine Media-Marke, also sein YouTube-Kanal, sein Podcast und wahrscheinlich seine Keynote-Speakings über diese GmbH drüber. Auch hier würde ich mal attestieren, dass er ein Geschäftsführergehalt von 10.000 Euro bekommt. Und dann hat er noch eine dritte Firma, die Tech Advisory Partners GmbH. Hier schätze ich auch ein Geschäftsführergehalt von 10.000, sodass wir auf mindestens monatliche Einnahmen von ungefähr 1,8 bis 2 Millionen Euro pro Jahr kommen. Ja, nochmal ein paar Hinweise und Tipps auch nochmal gleich zu seinen Investments. Bei Venture TV hat Frank Thelen ganz ungeniert die Frage gestellt, wie hoch denn sein Vermögen wirklich sei. Also ihm wurde die Frage gestellt. Er beantwortete, dass er von sich behaupten kann, Multimillionär zu sein. Multimillionär bedeutet eigentlich 25 Millionen Euro. Dabei würde man wahrscheinlich sagen, dass es halt keine Liquidität ist, sondern inklusive Firmenanteile. Ja, Thelen ist Geschäftsführer der 2009 als E42 GmbH gegründete und im Jahr 2017 in Freigeist Capital GmbH umbenannte Risikokapitalgesellschaft und wie gesagt null gesponserte Werbeanzeigen bei Instagram, was ich sehr fragwürdig halte. Dann kommen wir mal zu seinen Investments und deswegen auch zu meiner These, warum er ein guter Keynote-Speaker ist, ein gutes Personenbranding hat, aber eigentlich kein guter Tech-Investor. Also kommen wir mal zu seinen drei Firmen. Es gibt die Tech Advisory Partners GmbH. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018, das ist der letzte, der öffentlich ist, weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 154.000 Euro aus, also Verlust. 10 Mitarbeiter. Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit genehmigt oder vorgenommen. Dann gibt es die Freigeist Capital One GmbH. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 755.000 Euro aus. Keine Mitarbeiter. Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen. Und dann gibt es eine dritte Firma, die Freigeist Capital 2 GmbH. Der Jahresabschluss der Gesellschaft weist im Jahr 2018 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 23.000 Euro aus. Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen. So, keine dieser drei Firmen hat einen Gewinn erwirtschaftet. Jetzt muss man das aber auch ein bisschen revidieren, weil wenn ich in Fondsaufwahl liege, zum Beispiel im Jahr 2020 und der hat 10 Millionen, dann muss ich natürlich irgendwie, habe ich einen Track-Record, also ich investiere in 2 bis 3 Startups pro Jahr, bis der Fonds halt leer ist und dann mache ich einen neuen Fonds, meistens unter einer neuen GmbH. Und natürlich sind dann in den Jahren, in denen ich meinen Fonds investiere, gibt es da natürlich meistens auch keinen Return on Investment, also kein ROI, keine Refinanzierung des Kapitals, sondern meistens dann ja immer in einem X-Jahr in Zukunft. Und das ist dann der, wo dann wie der anorganische Gewinn halt meistens herkommt. Trotzdem sehr merkwürdig, weil die Fonds und die GmbHs, die gibt es ja schon länger. Und das wollte ich euch mal objektiv darstellen. Ja, dann vielleicht auch nochmal ein paar zu seinen Investments. Höhle der Löwen Startups, Ankerkrautgewürze, Risikaerfolg. Also die, wie gesagt, die erstellen Gewürze und haben eine Direct-to-Consumer-Brand gegründet. Die hatten jetzt am Ende des Jahres einen Exit, haben auch den Gründerseed Award gewonnen. Und wie gesagt, das ist ein typisches Beispiel dafür, dass er in ein Food Startup investiert hat, seine Secondaries verkauft hat, also seine Anteile und ja, hat nichts mit Tech zu tun. Dann gibt es auch noch Calligraphy Cut, Friseurzubehör, Little Lunch, auch extrem erfolgreich, Litza, dann Luciella Ice Cream, Papels Gesund, also Eiweiß und Y-Food. Er hatte auch, ich sage jetzt auch noch mal ein bisschen was zur eigenen Gründung. Und zwar gab es die Software Solution Media GmbH und Co. KG. Das war ausweislich seiner Biografie gegründeten Unternehmen von 1994, auch sein erstes Unternehmen. Und die entwickelten eine Plattform zur Produktion von Multimedia-CD-ROMs. Dann 1996 fusionierte Software Solutions mit der Bonner Pro PC GmbH und veröffentlichte mehrere Multimedia-CD-ROMs unter der neuen Firma Create Media Co. KG. Dann die Twist AG, das ist die Create Media GmbH und Co. KG, wurde in die Twisted AG umgewandelt und 1999 erhielt das Unternehmen 1,4 Millionen Euro D-Mark Wagniskapital, um einen Linux-basierten Router zu entwickeln, mit dem sich lokale Netzwerke mit dem Internet verbinden ließen. Die Twisted AG bereitete sich 2000 für den Börsengang vor, musste aber aufgrund von finanziellen Risiken und einer Krise des Kunden Handwerk.de, die Forderungsausfälle zur Folge hatten, Insolvenz anmelden. Dann gab es ja auch noch die Indian GmbH, im Jahr 2002 gegründet, ein Startup, das basierend auf Microsoft-Technologien Content-Management und E-Commerce-Systeme entwickelt und vertrieb. Die Indian GmbH wurde am 26. November 2008 von Amts wegen Vermögenslosigkeit gelöscht. Und dann gab es auch noch ScanBot oder die Doo GmbH, also DOO GmbH. Die wurde in 2011 in Bonn gegründet und erhielt eine Wagniskapitalfinanzierungsrunde über 10 Millionen US-Dollar. Unter anderem konnten Lars Hinrichs, Hermann Simon, Dumont Ventures und Target Partners als Investoren gewonnen werden. Doo sollte als die Dokumenten-App der einzige Ort für alle digitalen Bedürfnisse rund um das Dokument werden. Dieses Vorhaben scheiterte allerdings, so dass Thelen das Unternehmen neu ausrichten musste. Das Produkt ScamBot konnte in 8 Wochen über 500.000 Nutzer gewinnen. Thelen teilte im Juli 2018 mit, ScamBot habe die Gewinnschwelle erreicht und sei profitabel. Die Frage ist jetzt, wo kommt das Geld her? Da gibt es auch natürlich ein paar Exits, die erfolgreich waren. So unter anderem Fotoservice, also LP.lab, wurde für 10 Millionen an Fujifilm verkauft. Dann gibt es Prospect Service, nämlich an Kaufda. Dann die Taxi-App, an der er beteiligt war, also MyTaxi an Daimler. Dann Task Management, die Beteiligung an Wunderlist, wurde an Microsoft verkauft. Dann ein Online-Fußballmanager, Goal United, an Trevium. Dann gab es einen Einkaufshelfer, nämlich Zen Shopping an shop.go. Dann eine Event-Management-App, nämlich, ja, wie gesagt, an Doo. Dann Low-Carb-Pizza, nämlich Litza, wurde verkauft an Creamer. Dann Gewürzhersteller Ankerkraut, eben schon erwähnt, wurde an EMZ Ventures verkauft. Suppenproduzent Little Lunch an Alles Hofmanufaktur. Und dann gab es auch noch 2 Konkurse, nämlich von Flörke und Meine Spielzeugkiste. Meine Spielzeugkiste fand ich eigentlich damals genial. Das war ein Startup, wo du gegen ein Subscription-Modell, also ein Abo-Modell, dir pro Monat neues Spielzeug aussuchen kannst, was dann zurückgeschickt wird, weil es die These gab, dass Kinder oft was Neues haben und dann nach kurzer Zeit nicht mehr mitspielen. Also ein Sharing-Modell, total eigentlich cool. Und dann gab es noch von Flörke, das war ging durch alle Medien hoch und runter. Eigentlich ein Herrenausstatter oder ein Herrenzubehör-Shop von Fliegen, Krawatten und Manschettenknöpfen und Co. So möchte ich das jetzt mal im Kontext betiteln, der dann angefangen hat mit einem umstrittenen Unternehmer auch Alkohol zu verkaufen, was er gar nicht on hold hatte, also was er nicht on stack liefern konnte. Und somit wurde von Flörke also auch Insolvenz angemeldet. Ja, dann auch nochmal ein paar andere Investments, also ScanBot, dann Neufund ist jetzt auch bekannt gegeben, ist gescheitert. Warum? Es gab die BaFin, also die Bankenaufsicht der Finanzbranche, hat sich sozusagen dazwischen geschaltet und Neufund der Banklizenz entnommen. Neufund war sozusagen eine, ich würde es mal bezeichnen, Exchange für Kryptowährungen. Also ich kann Startups präsentieren und Endverbraucher können sich peer-to-peer, nennt man das, daran beteiligen, bekommen aber dann virtuelle Anteile anstatt Aktien beispielsweise. Ist gescheitert. Dann gibt es noch Central, das ist ein ERP-Hersteller. Zen Shopping, Smart Lane, Pitch, AirUp, Kraftblock, Whole 19, iTravel und so weiter. YFood, Go Levy Go, Frittenlove, Fit Taste, Crispy Wallet, also relativ viel Food. Eine Sache möchte ich aber trotzdem erwähnen, und zwar, das ist Lilium Aviation, das ist ein Flugtaxi-Unternehmen, die auch meines Wissens recht erfolgreich sind, einen erfolgreichen Prototyp hatten, eine erfolgreiche Flüge absolviert haben, wo dann mehrere Personen, 5-6 Personen halt damit fliegen können, bis zu 300 Kilometer weit, und was so ein bisschen die Mobilität disruptieren soll. Und das waren so ein bisschen seine Investments. Ich bin durch für heute, war recht aufwendig. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dieser Folge gehabt. Würde mich auch tierisch interessieren, wie ihr zu Frank Thelen steht, was ihr von meiner Analyse haltet. Seid auch gespannt in der nächsten Folge. Kai Pflaume, und ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit, euer Tom.